to 4,000 people. And now we're in season 14, presented by VIG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf AudioCD.at. Und diese Season 14 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by VIG Vienna Insurance Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 11. Gast in Season 14 ist Monika Kovarova-Simacek. Und es ist ein Update zu unserem Talk aus dem Juni 2023. Denn bei Monika, Studiengangsleiterin, hat sich wieder einiges getan. Liebe Monika, again, Servus bei mir im Studio.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Update-Folge. Ich liebe diese Update-Folgen und ich beginne damit mit dem Anreißer, den ich dann im Juni 2023 nach deinem ersten Besuch so gemacht habe. Ich fahre da kurz drüber. Studiengangsleiterin des Masters Digital Business Communications an der FH St. Pölten. Stimmt noch, oder?
Absolut.
Absolut. Mit den Studentinnen und Studenten ist sie, sage ich mal, Red Bull Salzburg vom Kapitalmarkt, sorgt für den größten Nachschub an New Talents, hat sich auch nicht verändert und wir werden dann in der Folge ein paar Namen nennen. Wir sprechen über Beginne bei der FH Wien, Ketchum Publico, Finnland, Metal Music und Eishockey. Da, glaube ich, haben wir in der ersten Folge viel erzählt über Metal Music, spreche ich dann trotzdem nochmal, weil es ein High Roller war in Gesprächen danach. Ja, und dann haben wir 10 Jahre FH St. Pölten, das sind jetzt 11 Jahre. Finfluencer wird ein großes Thema sein, Gen Z wird ein großes Thema sein, Regulatorik lassen wir ein bisschen weniger diesmal und Börsegeschichte auch. Ich beginne mal, liebe Monika, wie geht's dir?
Gut, danke.
Sommerferien, ne?
Genau, Sommerferien. Ich habe jetzt ein bisschen den Sommer genießen dürfen. Das ist bei uns die ruhigere Zeit. Aber jetzt geht's wieder weiter. Ein paar Konferenzen stehen jetzt Ende August und im September wieder an, wo wir eben auch mit den Themen, über die wir heute sprechen, uns präsentieren können. Genau, das freut uns natürlich sehr. Also jetzt kommt wieder das Wintersemester, die Routine und viel Lehre und Forschung.
Ich beginne dann mit dem Zertifikateforum Austria, das dann auch eine Überleitung zu einer deiner Studierenden bringt. Du bist Beiratskollegin jetzt im ZFA. Das haben wir im Jänner, glaube ich, rund um die Zertifikate-Auftaktveranstaltung gemacht, gemeinsam mit dem Christian Scheid, der seit ewig die Juryunterlagen aufbereitet für ein Award. Beirat ZFA. Ich war dabei, als du dich dort vorgestellt hast, aber ist die Entscheidung schon gefallen. Aber ich glaube, es hat viel Applaus gegeben. Wie bist du bis jetzt mit der Zusammenarbeit in diesem ja doch intimen Forum? Wir verraten keine Geheimnisse. Aber wie läuft's für dich?
Ja, das Jahr hat tatsächlich spannend begonnen. Wir haben seitdem doch einiges zusammen über die Bühne bringen können, was mich außerordentlich freut. Wir haben ein Projekt mit dem Zertifikateforum Austria umsetzen können, auch mit der starken Unterstützung meiner Studierenden, wo es eben um das durchaus schwierige Thema ging, wie Zertifikate am besten an jüngere Anlegerinnen und Anleger kommuniziert werden können, ihnen erklärt werden können, die Aufmerksamkeit für Zertifikate in diese Alterskohorte der jungen Anlegerinnen gesteigert werden kann und wie sich eben derzeit das Zertifikateforum präsentiert und wo es da vielleicht noch ein bisschen Hebel gibt, wie man diese Kommunikation und die Erreichbarkeit verbessern könnte. Da haben wir sehr, sehr spannende Ergebnisse mit den Studierenden erarbeiten können. Und das ist dann darüber hinaus auch im deutschsprachigen Raum sozusagen, hat für Aufmerksamkeit gesorgt in Deutschland, in der Schweiz. Und ja, das nimmt Fahrt auf. Und da spielt auch das Thema Finfluencer eine gewisse Rolle, weil wir uns auch gefragt haben, inwieweit Sie dieses Thema aufgreifen, inwieweit hier auch eine Zusammenarbeit mit Ihnen möglich ist, um dieses Thema ein bisschen zu pushen und natürlich der Austausch mit anderen Beiratsmitgliedern, Kollegen, Kolleginnen, der ist auch für den Studiengang von großem Vorteil.
Jetzt sind da Zertifikate, die alles können in der Geldanlage, was ja super ist, aber dann auch wieder komplex, weil du, man kann nicht sagen, das ist das Zertifikat, weil jedes Zertifikat ist ja was anderes. Das ist ja bei Kryptowährungen schon alles viel ähnlicher, auch bei ETF-Sparplänen und so weiter. Wie kann man mit diesem Problem umgehen, dass ja doch Finfluencing auch zum Teil einfach verständliches Storytelling braucht, währenddem man Financial Literacy doch stärker braucht, um Zertifikate verstehen und einsetzen zu können?
Das war eine unserer Fragestellungen. Wie gehen zum Beispiel Finfluencer mit diesem Thema um, wenn sie das überhaupt tun? Also wir haben auch festgestellt, dass dieses Thema viele Finfluencer gar nicht angreifen. Eben aus dem genannten Grund. Es ist ein komplexes Thema. Das ist ja auch das Problem, dass man hier Komplexität mit Risiko verwechselt. Und glaubt, nur wenn ein Produkt einfacher gestrickt ist, eine Aktie, die man relativ einfach erklären kann, deswegen auch weniger risikobehaftet ist, etc. Aber man kann, und das sieht man auch an ein paar wenigen guten Beispielen, durchaus dieses Thema aufgreifen und es transparent und nachvollziehbar darstellen. Und ja, das Thema erfordert ein bisschen mehr Content und das kann man auch nicht in einem 2-minütigen TikTok-Video erklären. Aber da gibt es eben andere Formate, wie zum Beispiel einen Blog. Zwei Drittel der Finfluencer betreiben Blogs und das ist eine durchaus gute Plattform, wo man dieses Thema aufrollen kann. Oder Podcasts. Also auch hier könnte man dieses Thema ganz gut erklären, auch in Form eines Interviews zum Beispiel. Und hier haben wir eben auch gesehen, dass sich daran durchaus auch die Fachverbände und Emittenten ein Beispiel nehmen können. Gerade den jüngeren Anlegerinnen ist Transparenz wichtig. Sie haben zum Beispiel eben auch die Websites und die von den Fachverbänden zur Verfügung gestellten Informationen mit den Informationen der Finfluencer verglichen und sind draufgekommen, dass sie dort viel mehr nachlesen können, es viel verständlicher dargelegt ist. Und da tendiert man tendenziell dann natürlich, sich eher auf die Finfluencer zu verlassen. Da ist das Vertrauen auf diese Seite dann stärker. Vor allem das Thema Kosten ist natürlich ein Thema. Also da darf man sich nicht scheuen, auch dieses Thema aufzugreifen. Und dann muss man letztlich auch dazu übergehen, die adäquaten Kanäle, wo man eben die Jüngeren erreicht, konsequent zu bespielen. Social Media, eine sehr, sehr gute Website, die eben zeitgemäß ist, benutzerfreundlich ist, Smartphone-tauglich ist, das ist ganz, ganz wichtig. Also es sind ein paar wenige Hebel, natürlich ist damit viel Arbeit verbunden, aber das wären schon einmal die ersten Schritte, die Fachverbände, Emittenten gehen müssten, damit sie hier wichtige Player werden.
Ja, für mich ist ja das Zertifikat oder die Produktindustrie strukturierte, das verbindende Kit eigentlich in deinem persönlichen Portfolio. Und ich schaue jetzt dich an, deinem daneben ein fiktiver Gast, der nicht da ist, hat wieder ein ganz anderes Portfolio, braucht ganz andere Zertifikate. Also es ist so wie beim Trainingsplan für einen Marathon, der wird auch für jede Persönlichkeit, für jeden Menschen, für jeden Körper, für jede Vorleistung, für jede Memory, die man schon hat, anders ausschauen. Ist es da in den Studien, die ihr gemacht habt, ein bisschen zur Überlegung gekommen, dass man erstmals die Asset Allocation auch von jüngeren Leuten, die adressiert werden von den Finfluencern, gesamthaft anspricht? Weil bis jetzt ist meistens ein ETF-Sparplan oder Aktien oder Kryptos, aber nicht das Ganze.
Absolut. Also dem geht natürlich auch die Auseinandersetzung mit den Veranlagungszielen, Motiven, Möglichkeiten, auch natürlich finanziellen Möglichkeiten voraus. Und es gibt auch durchaus gute Beispiele, wo man vielleicht aus anderen Kontexten, wo es die Möglichkeit eines Quizzes gibt, wo man einmal abfragt, was möchtest du erreichen, was ist dein Zeithorizont, was sind deine finanziellen Potenziale etc. Gleichzeitig wäre es natürlich, da ist die Wiener Börse ein gutes Beispiel, auch das Thema Financial Literacy abklopft, damit man eben auch schaut, sind die Personen, die in diese Richtung denken, versiert genug, damit sie sich überhaupt auf dieses Feld begeben. Also man kann da auch tatsächlich mit Quizzes und Gaming
Es eignet Formaten sich gut für Gamification,
eigentlich perfekt,
ich,
ja? Eigentlich ja. Kann man da eigentlich sehr viel machen.
Ja. Ich muss jetzt schmunzeln, ist glaube ich 10-12 Jahre her, da haben wir damals unsere Firma gemeinsam mit dem Rüdiger Rücker von der Wiener Börse die Zertifikateberater Unterlagen als Game aufbereitet gehabt. Wir haben noch einmal ausgraben, da hat sich nicht viel verändert. Das waren
nein, gar nicht.
100 außer Fragen, Multiple Choice und sowas, zum Teil auch reine Yes-No-Fragen und so weiter. Werden wir suchen und finden, hat sich nicht viel verändert. Und ich bastel mir jetzt die avisierte erste Überleitung. Zertifikate Forum Österreich Austria ist wieder mit dem Award in das erste Halbjahr gegangen. Und da gibt es einen vorgelagerten Kongress und da wurde dein Studienlehrgang auch eingeladen, eine Vertreterin, einen Vertreter zu schicken. Und das wurde die liebe Lara Hartmann, über die wir jetzt ein bisschen plaudern. Erzähl mal kurz deine Rolle dabei, wie es zu Lara gekommen ist.
Lara ist Studierende bei mir Master Digital Business Communications im vierten Semester und entsprechend demnächst Absolventin dieses Studiengangs. Hat während des Studiums angefangen in der IR vom Flughafen, vom Flughafen AG zu arbeiten, was mich sehr, sehr freut, ist eben federführend auch in diesem Projekt mit dem Zertifikateforum Austria involviert gewesen. Und hat sich mit dem Thema und mit den Möglichkeiten der Aufbereitung dieses Themas, also Kommunikation, Finanzkommunikation, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und wodurch Lara, und das fanden alle Beteiligten sehr sympathisch, in den ersten Meetings zu diesem Projekt aufgefallen ist, ist ihre grundsätzliche Skepsis. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das hat mir in meinem Job als Controllerin über viele Jahre auch geholfen. Also Interesse, aber durchaus distanzierte Kritik und Skepsis. Und das hat dem Projekt tatsächlich auch sehr, sehr gut getan, weil sie genau diese Rolle einer skeptischen Junganlegerin angenommen hat und damit eine ganz wichtige Sichtweise hineingebracht hat und sich sehr breit informiert hat. Also sie hat auch zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen eben auch Analysen angestellt, wie die unterschiedlichen Fachverbände dieses Thema aufbereiten, die Emittenten dieses Thema aufbereiten, die Finfluencer. Und dieser Vergleich, der war tatsächlich sehr befruchtend. Und sie scheut auch nicht die Ergebnisse, positiv wie negativ, wirklich sehr grad heraus an die beteiligten Projektmitglieder zu kommunizieren und hat wirklich Mut zu Kritik und zu Ehrlichkeit bewiesen.
Genau. Und sie macht das gut, hört man auch vom Flughafen Wien. Ich möchte in den Shownotes zwei Dinge zu Lara Hartmann dann verlinken. Zum einen das Roundtable-Zertifikate-Kongress, wo die Lara am Podium war, gemeinsam mit dem Christoph Boschan von der Wiener Börse, dem Fritz Mostböck von der Erste Group und mir. Und weil ich die Einladung gesehen habe, sage ich, Mosbö kenne ich, Boschan kenne ich, Lara Hartmann kenne ich nicht, lade ich mir zum Podcast ein, haben wir auch im Vorfeld einen Podcast gemacht, als sie ganz neu beim Flughafen Wien war. Und beides werde ich verlinken. Der nächste Name, den ich nennen möchte, ich durfte sagen, diese Season 14 ist presented by WIG. Und da haben wir uns auf den Namen Lena Grieser verständigt. Ich kenne die Lena und du auch.
Richtig, ich kenne die Lena seit mittlerweile vielen Jahren. Ich durfte sie durch ihr Bachelorstudium bei uns an der FH St. Pölten begleiten und habe mich dann sehr gefreut, als sie sich entschieden hat, den Master dann bei mir zu machen. Damals hieß er noch Wirtschafts- und Finanzkommunikation. Und Lena hat sich sehr rasch zu Beginn des Studiums wirklich für Finanzkommunikation im engsten Sinne interessiert, für Investor Relations. Alle ihre Arbeiten gingen auch in diese Richtung. Und unmittelbar nach dem Studium ist sie eben in dem weiblich besetzten Team von der VIG gelandet. Genau. Und ist bis heute dort. Das freut mich sehr. Insofern treffen wir uns auch immer wieder bei unterschiedlichen Konferenzen etc. Und auch wenn wir gemeinsame Projekte machen, dann haben wir immer wieder kreuzen sich unsere Wege immer wieder. Und es freut mich wirklich ganz besonders, wenn ich nicht nur mit Studierenden zur Zierer-Jahreskonferenz oder anderen Konferenzen gehe oder Geschäftsberichte-Symposium nach Zürich, wo wir auch jetzt wieder im Juni waren, sondern wenn ich dann irgendwann einmal die Absolventinnen in ihrer jeweiligen Funktion im Unternehmen, sei es in der Agentur oder in der IR, PR,
Genau.
Treffe, ja.
Lara Hartmann, Lena Gris, einen dritten Namen nenne ich noch. Er, diesmal kommt nächste Woche im Podcast zu Gast, heißt Tibor Haniflo. Und er hat mir dann in der Vorkommunikation auch erzählt, dass auch er bei dir und du nickst schon mal auch ein paar Worte zum Tibor. Er ist beim Verbund gelandet.
Ja, ja, ähnliche Geschichte. Auch den Tibor kenne ich seit Anfang seines Bachelorstudiums. Da habe ich ihn 4 Semester in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen kennenlernen dürfen. Und dann hat er sich eben auch für unseren Master entschieden und ist schon während des Studiums, nachdem er bei mir Assistenz für Forschung und Lehre war, eben zum Verbund gewechselt. Und an eine spannende Schnittstelle, absolut. Also IR und ESG, zwei Themen, die untrennbar sind mittlerweile. Sehr, sehr spannende Entwicklung. Und
das verbindet ja die drei auch ein wenig, ne? Dass sie kann man sagen, ähnliche Profile haben, was natürlich gerne auch mit jungen Menschen besetzt wird, die das eher native-mäßig sehen und stärker spüren auch natürlich und die Verjüngung in den IR-Teams auch bringen. Gut, du hast die Schweiz kurz genannt, ich nenne Deutschland. Dirk ist das Substitut zur ZIRA, der Deutsche Investor Relations Verband, und die machen auch Jahreskonferenzen. Und wenn ich jetzt richtig notiert habe, was du mir erzählt hast, gab es heuer die 27. Dirk-Konferenz und dich dabei. Was war da deine Rolle?
Richtig. Wir waren bei der 27. Dirk-Jahreskonferenz vertreten mit unserem Finfluencer-Projekt, auch aus dem Grund, weil Dirk dieses gemeinsame Projekt von der FH St. Pölten, von der Uni Leipzig und von der HHL Leipzig federführend unterstützt hat, gemeinsam mit ZIRA und dem ER-Club, also die ER-Verbände aus diesen drei Ländern. Wir haben tatsächlich auch den Dachraum untersucht und durften in einem Panel die Ergebnisse unserer Studie präsentieren zum einen. Und was uns ganz besonders gefreut hat, ist, dass anlässlich dieser Jahreskonferenz von Dirk auch die 30. Forschungsreihe erschienen ist, in der es genau um dieses Thema geht, um Finfluencer und hier insbesondere um die Möglichkeiten und Anforderungen an Kooperationen zwischen Finfluencern und börsennotierten Unternehmen. Mhm. Und das kann man mittlerweile auch online nachlesen. Können wir dann gerne verlinken und
machen wir auf jeden Fall. Vielleicht in Short Words ein paar Milestones aus dem 30. Schriftensatz, glaube ich, das ist jedes Jahr ein anderes
genau,
Thema.
Forschungsreihe, so. Genau, okay, Forschungsreihe, genau, das scheinen immer wieder. Und diesmal geht es eben um das Spannende, auch mit sehr vielen Vorurteilen behaftete Thema Finfluencer, das wir uns erstmalig im deutschsprachigen Raum angesehen haben. Das Thema stoßt tatsächlich bei Unternehmen, aber auch bei Banken, genauso auch bei Journalisten auf großes Interesse, weil es bisher dazu kaum Ergebnisse gegeben hat. Und das, was man hauptsächlich medial sieht, sind ganz bestimmte Finfluencer-Typen, die, sage ich jetzt einmal, jung, männlich, Testosteron gebeutelt, schnelle Autos fahren etc. und versuchen uns die Story zu verklickern, dass man bei geschickter Veranlagung mit 30 nicht mehr arbeiten muss, sich auf einer sonnigen Insel, sei es Ibiza oder Zypern, absetzen kann und in Wirklichkeit wenig jungen Menschen helfen, sich mit diesem Thema wirklich ernsthaft auseinandersetzen. Sie werden aber sehr häufig von Medien aufgegriffen, was nicht besonders glücklich ist, weil das überhaupt nicht das Gesamtspektrum aufzeigt. Zum einen und zum anderen auch diese Entwicklung, die auch durchaus ihre positiven Seiten hat, verteufelt. Mhm. Und diese einseitige Verteufelung, die tut dem Thema an sich gar nicht gut. Und so wie wir uns auch den Market Overview, die Marktentwicklung in insgesamt 3 Updates im letzten Jahr angesehen haben, sehen wir, dass die Finfluencer gekommen sind, um zu bleiben. Das ist jetzt kein kleines Phänomen, sondern wirklich mittlerweile einige große etablierte Player mit einer sehr, sehr großen Followerschaft.
Und sie schaffen es auch, wirklich grafisch wertvolle Dinge aufzubereiten, so was man aufs Handy so reinkriegt, so wer gerade in dieser Woche Quartalszahlen, wirklich mit schönen Visuals einfach
absolut,
und wenigen Worten zu arbeiten. Das kann ich als zumindest im Medienkonsum als absoluter Senior nur positiv hervorheben, dass da gute, auch optisch ansprechende Arbeit von vielen gemacht wird. Und diese, ich sage jetzt mal das Wort Macker, die gibt es jetzt mittlerweile auch weiblich, ein paar Mackerinnen dazu, die da auch auf Ibiza hocken im Bikini und sagen, hey, Guys und so weiter. Also es, und dann gibt es auch noch die andere Welle, die, mit der bin ich nicht so ganz fein, auch die ein bisschen, ich glaube, ich habe es im Vorher bei dir auch erwähnt, die so ein lustfeindliches Leben irgendwie spielen.
Da ja, kann ich
sparen, dort kann genau, ich sparen und du musst Tarifvergleich und dann habe ich mir 17 Cent gespart und pff, auch Fahrt.
Genau. Ja. Das ist einerseits eine ganz eigene Sparte,
ja.
Die Minimalisten, die erreichen…
Die nennt sie so.
Ja, die genau. Minimalismus ist ihr Thema. Also mit diesem Motto treten sie auch immer nach außen hin auf. Die finden wir aber nicht unter den wirklich Großen, unter den sogenannten Makro-Influencern, die mehr als 100.000 pro Account erreichen. Die bewegen sich eher in dem sogenannten Nano-Bereich. Also das sind Finfluencer, die bis zu 10.000 Follower auf einem Social-Media-Account erreichen können. Von denen gibt es von der Anzahl her sehr, sehr viele. Aber wie gesagt, ihre Reichweite auch insgesamt ist tendenziell gering.
Ja, ich funktioniere sowieso nur auf LinkedIn. Da dafür super, die anderen Plattformen, keine Ahnung, wie man das richtig angeht. Aber es soll jetzt nicht um mich gehen, sondern um einen Finfluencer-Preis, wo die Besten... Du durftest verleihen in Deutschland und wem hast du den ersten Preis gegeben?
Es war mir eine große Ehre, weil diese Preis, ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ich da angefragt wurde. Dieser Preis wurde tatsächlich das allererste Mal verliehen und zwar im Rahmen vom Deutschen Wirtschaftsjournalismuspreis. Okay. Und das war eine gute und wichtige Anerkennung, nicht nur der Finfluencer und der Finfluencer-Bewegung sozusagen, sondern finde ich auch Anerkennung einer ganzen Generation an Anlegerinnen und Anlegern, für die eben diese Kategorie, diese Informationsquelle durchaus wichtig ist. Mhm. Ich sage damit nicht, dass sie unbedingt und bedingungslos vor allem auf Influencern vertrauen, aber sie spielen in dem gesamten Quellenspektrum für diese Generation definitiv eine Rolle. Und ich wurde zunächst mal angefragt, ob ich die Laudatio halten würde und den Preis verleihen würde und habe einfach zugesagt, weil mir die verleihenden Institutionen, nämlich die Börse Frankfurt, Börse Stuttgart und auch der Verband für strukturierte Wertpapiere in Deutschland, da war einfach nichts dagegen zu sagen und dann habe ich aufgelegt sozusagen und habe gedacht, ich weiß jetzt noch gar nicht, wer das ist. Das kann auch schief gehen, weil wie gesagt auch da gibt es ein ganzes Spektrum und ein paar schwarze Schafe. Aber das war, wie gesagt, bei den Organisationen, Institutionen, die diesen Preis verleihen, nicht unbedingt zu erwarten. Und habe mich dann letztlich wirklich sehr gefreut, dass den Preis Thomas Kehl gewonnen hat für den Finanzfluss, den er 2015 gegründet hat und der wirklich eine gute, sinnvolle Quelle ist. Der Thomas Kehl weiß, wovon er spricht. Er hat Finanzbildung, das ist ja in diesem Diskurs immer so eine Frage. Das ist
auch bei Wirtschaftsjournalisten nicht immer der Fall. Ja,
ja, so, genau.
Sorry, Kolleginnen.
Aber es ist so und das führe ich auch immer wieder ins Feld, dass man dann auch in andere Bereiche hineinschauen soll, genauer hineinschauen soll. Also es gibt natürlich auch welche ohne Finanzbildung, aber Thomas Kehl und unter den Top 38, 45% gehören nicht dazu. Und er hat auch 20 Jahre Berufserfahrung als Fondsmanager, Investmentbanker. Also er weiß tatsächlich, wovon er spricht. Und hat eben auch das Gespür dafür, wie man diese Information gut verständlich vermitteln kann. Und das ist genau das, was Finfluencer von anderen unterscheidet. Da darf auch ruhig ein bisschen Spaß mit dabei sein. Kapitalmarkt ist eine sehr, sehr spannende Sache. Und das kann man ruhig auch entsprechend rüberbringen. Ich finde, Seriosität und wirklich solide, gut aufbereitete Information und Humor verträgen sich per se nicht. Also das ja, ist definitiv durchaus auch möglich.
Ich probiere es, ob es lustig ist, weiß ich nicht. Aber ja,
genau. Ja, und das zeigt er. Und diese Aufbereitung, du hast das auch vorhin angesprochen, das ist tatsächlich etwas, wo sich auch Unternehmen eigentlich oft ein Beispiel nehmen können, ja, wie sie dann zum Beispiel ihre Finanzkennzahlen und Informationen zur Strategie aufbereiten könnten. Aber man muss dazu sagen, die Finfluencer treten zwar als singuläre Personen nach außen, aber da stecken mittlerweile recht große Teams dahinter. Auch das haben wir uns,
Thomas, ja,
genau,
ja.
Und auch das haben wir uns eben angesehen. Ja. Also Teams gehören mittlerweile dazu. Im Grunde genommen nach außen hin deklariert arbeiten von den 278 Finfluencern, die wir uns insgesamt angesehen haben, 36% im Team, was aber nicht bedeutet, dass die anderen nicht im Team arbeiten, sondern sie legen es eben nur nicht offen. Mhm. Unter den Top 38, da sind eben die Makro-Finfluencer, die wirklich mehr als 100.000 erreichen. Da ist die Spannweite aber sehr groß, zwischen wirklich 100.000 bis zu 2,6 Millionen.
Und das ist Finanzfluss, die 2,6?
Nein, nicht ganz. Okay. Das ist Immotome. Aber Finanzfluss ist da ganz, ganz oben. Also mehr als 1 Million erreichen von diesen Top 38 die Top 8. Die, okay, erreichen tatsächlich mehr als 1 Million. Mhm. Und da sind sogar mehr als die Hälfte, die nach außen hin auch in Teams arbeiten, wo sie eben auch zeigen, wie groß die Teams sind und wer da mitarbeitet. Und das sind eben ein paar Finanzexperten, Expertinnen, aber vor allem große redaktionelle Teams, Developer, CEO-Manager, Content-Creator, das, ja, nimmt klar, tatsächlich sehr viel Arbeit in Anspruch. Und auch wenn zum Beispiel hauptsächlich Männer, es ist nach außen hin tatsächlich ein sehr männerdominiertes Thema, Männer auftreten, dann sind in diesen Teams die Verhältnisse schon gut durchmischt.
Und wie viele von den 38 sind weiblich?
Finfluencerinnen.
Frontleute aus diesen.
Ja, das ist leider Gottes nicht unbedingt eine positive Entwicklung, die wir hier beobachten können. Im Grunde genommen ist ja dieses Phänomen nicht sehr alt. Ich sage jetzt mal plus minus 10 Jahre und die Eintrittsbarrieren sind relativ niederschwellig. Da hätte man eigentlich erwarten können, dass sich da viel mehr Frauen positionieren. Ist tatsächlich nicht passiert. Es ist nach wie vor sehr männerdominant und unter den Top 38 sind nur 4 Frauen mit dabei. Und das ist schon einmal von der Anzahl her recht wenig. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, dass unter all den Finfluencern, die wir uns angesehen haben, das sind 278, diese haben alle gemeinsam quer durch alle Kanäle 28 Millionen Abonnenten und Abonnentinnen, entfallen 22 Millionen alleine auf diese Top 38. Also wir sehen hier schon eine ganz, ganz starke Konzentrationstendenz und auf diese 4 Frauen entfällt knapp 1 Million. Und diese, ja, Entwicklung ist eben einerseits eine starke Konzentration Richtung die etablierten Player.
Ich bin jetzt ein bisschen skeptisch und, ja, fall vielleicht kurz ins Wort, weil meine persönliche Wahrnehmung jetzt von den Köpfen, die ich kenne, ist deutlich durchmischter.
Ja.
Und in Österreich, ihr habt Dach untersucht, glaube ich, ne?
Wir haben Dach untersucht, ja, und dann mehrheitlich Deutschland, also okay, ja, 79 waren sicher, in Deutschland.
Ist nicht typisch für die Schweiz, glaube ich, in Deutschland ist es, glaube ich, sehr stark. Und in Österreich ist meine persönliche Wahrnehmung, dass da doch sehr, sehr viele Frauen die Finanzbildung weiblich gemacht haben, was ich gut finde.
Ja.
Ich unterstelle jetzt mal, dass das Ding muss ja dann irgendwann einmal, wenn du Size hast im Personalstand, zu einem Geschäftsmodell werden, wieder die Männer, die sind, die dann die CEOs halt nehmen, die dann auf Size gehen. Auch wir wissen ja unter Umständen die Qualität von Millionen Followern dann auch wieder nicht.
Ja.
Ja. Und da glaube ich, dass das jetzt nicht unbedingt ein Gütesiegel sein muss, ohne dass ich Studienautor, ja, bin.
Ist richtig.
Aber auf Basis der gelernten Pattern gilt nicht für Finanzfluss, weil die sind definitiv gut. Also
ja, genau.
Die machen das super und sonst habe ich jetzt nicht in der Tiefe reingeschaut. Genau. Aber ich glaube, dass die Frauen wichtiger und besser da arbeiten, als sie in der Studie vorkommen. Ohne jetzt die Studie, ja, und die Methodik zu. Genau. Sie sind halt, haben halt die Size nicht.
Ja.
Weil halt die Männer vielleicht investieren in die Size.
Genau.
Was du ja kannst.
Genau. Und wir haben uns tatsächlich jetzt einmal im ersten Schritt diesen Market Overview nur quantitativ angesehen.
Ja.
Um überhaupt herauszufinden, wo sollen wir denn weiter forschen, wo sollen wir weiter in die Tiefe schauen. Und diese qualitative Bewertung, die kommt noch. Also vielleicht können wir uns ein anderes Mal,
ja, gerne,
wenn es fertig ist, zusammensetzen. Wir haben als einen Teil dieser Studie auch noch ein Quality Ranking eben angepeilt. Das machen die Kollegen von der HHL Leipzig, die diesen Teil übernommen haben. Und da geht es eben eher um das Thema, welche Qualität legen die an den Tag.
Ja. Leipzig. Gibt es noch irgendwas zwischen Ex-Osten und Ex-Westen, was aus der Studie herauskommt, innerhalb Deutschland?
Ja, das haben wir uns gar nicht angesehen. Also diesen Vergleich Osten-Westen, den haben wir nicht angesehen. Tatsächlich, die Größten kommen aus Deutschland und haben auch sehr starke österreichische Followerschaft. Ja. Weniger ausgeprägt ist dieses Phänomen in der Schweiz. Und das haben wir auch mit den Schweizer Kollegen diskutiert, warum das denn so ist. Vielleicht ist Finfluencertum dort gar nicht so wichtig, weil die Financial Literacy, das wissen wir auch aus anderen, auch unseren Studien, die wir mit den Schweizer Kollegen zum Thema Financial Literacy durchgeführt haben, dass die tendenziell höher ist. Aus vielen unterschiedlichen Gründen führt uns jetzt wieder in einen ganz, ganz anderen Bereich. Vielleicht ist es auch wegen der Vielfalt der Sprachen in der Schweiz. Wir haben ausdrücklich deutschsprachige Finfluencer uns angesehen, die schwerpunktmäßig eben auch im Dachraum beheimatet sind, wenn auch wir festgestellt haben, es gibt ein paar, die sich eben ganz woanders abgesetzt haben. USA, Zypern kommt sehr häufig vor. Und von dort aus
steuerlich spannend,
eben,
ne?
Genau.
Ja. Na, ich kann ja nicht mit statistischen Daten auf warten, sondern nur mit einem Bauchgefühl, und es sind schon 100 junge Gäste pro Jahr, entweder im Podcast oder mit denen ich sonst irgendwie spreche. Und da ist eine Key Message, die ich persönlich mitnehme, steht auch in meinen Unterlagen zur Kapitalmarktstimme drinnen, dass investieren und viel spannender, als man das früher genommen hat, aber österreichischer Markt interessiert mich überhaupt nicht von der Geldanlage her. Das ist etwas, was ich bei den jungen Leuten spüre, und das höre ich jetzt natürlich auch da wieder im Studienergebnis raus, dass die starken deutschen Contents auch sehr viele österreichische Follower haben, aber die haben halt keinen österreichischen Content. Ja, dieser Home Bias, der natürlich auch sehr viel, wie mir im Vorfeld drei junge Leute aus deinem Lehrgang angesprochen, die haben natürlich in Österreich einen Job gefunden, weil es Jobs gab. Und wenn der Markt in sich stirbt, dann ist das natürlich ein Key Alert, tendenziell für den gesamten Markt.
Gut. Was wir nicht hoffen. Also ich aus meiner persönlichen Perspektive. Und also ich klopfe aufs Holz.
Klopfen wir beide.
Es ist auf jeden Fall ein Studiengang, der immer mehr auf Interesse stoßt. Und spätestens dann, wenn die Leute im Studium sind, sagen sie sogar, mehr Kapitalmarkt, ich möchte es wissen, ich möchte es verstehen. Es ist ein total spannendes Thema. Es sind nicht nur Zahlen, es menschelt ganz gewaltig. Und das Interesse muss man nur wecken. Und das ist eben das Positive, finde ich, an der Entwicklung rund um Finfluencer, dass sie schon auch sehr viel, wenn es gute und solide sind, sehr viel für Financial Literacy machen, sehr stark das Interesse für den Kapitalmarkt wecken, vermitteln können,
absolut,
dass das eben nicht nur ein staubtrockenes Thema ist, sondern sehr, sehr spannend, dass es gesellschaftlich relevant ist. Und das freut mich vor dem Hintergrund, wenn wir dann doch die steigenden Zahlen sehen. Ich habe es angesprochen, wir haben hier mittlerweile drei Erhebungen durchgeführt. Mai 23, die allererste, da waren wir bei 186 Finfluencern mit 13 Millionen Abonnenten, Follower. Und im Oktober, also nur 4 Monate später, haben wir exakt die gleichen noch einmal angesehen, wie sich eben die Finfluencer-Follower-Zahlen entwickelt haben. Was uns interessiert hat, ist der Markt gewachsen, geschrumpft, stagniert er. Und da sind wir schon bei 17 Millionen gewesen, nur in 4 Monaten.
Ja.
Und ein Jahr später, also im Mai 24, waren wir schon bei 28 Millionen und auch deutlich mehr Finfluencern. Und der Markt wächst. Jetzt könnte man sagen, na gut, diese Abonnenten sind sozusagen nur ein Proxy. Ja, zum Teil.
Ja, aber wir sprechen von so großen Zahlen, dass das schon sehr relevant ist.
Genau. Also ja, wir können tatsächlich nur die Abonnenten erheben, und es gibt durchaus noch eine, sage ich jetzt mal, eine Anzahl von Personen, die ihnen zwar folgen, ohne dass sie Abonnenten sind, die müssten wir einmal uns dazu denken. Und aus einer anderen unserer Studie wissen wir, dass Menschen nicht nur einem Finfluencer folgen, ja, sondern mehreren. Aber das, was uns die Zahlen definitiv zeigen, und dafür ist es ein guter, solider Indikator, ist, dass die Aufmerksamkeit in Bezug auf Finfluencer und Finfluencerinnen steigt.
Wunderbar. Ist euch in der wiederholten Durchführung der Studie, baut man ja Datenbanken auf, die man nutzen kann und nutzen soll, ja, auch aufgefallen, dass einige Content-Kreatorinnen aufgeben, weil es nicht mehr so gut funktioniert? Ihr habt es ja nicht befragt, höchstwahrscheinlich warum, aber sind welche weggefallen? Gibt es da Rotation oder bleiben die Namen gleich? Finanzfluss, das beste Beispiel.
Finanzfluss ist ziemlich stabil.
Ich meine gar nicht so die Zugriffe, sondern ob neue Player raufschießen und andere überhaupt wegfallen. Ist euch das irgendwie aufgefallen, dass es eine Rotation unter den Namen gibt? Gar nicht so unter den Zugriffen.
Ja, tatsächlich. Es gibt schon eine gewisse Rotation. Also wer zum Beispiel weggefallen ist, ist der Florian Homm, der jetzt von der Anzahl der Follower sehr weit oben war. Also der war in unserer Untersuchung noch der Zwölftplatzierte. Jetzt ist er de facto non-existent, muss man tatsächlich sagen.
Ja,
der hat
so viele Geschäfteln laufen. Ja, genau. Muss man ja auch nicht. Ist ja auch ein Geschäftsmodell, das unglaublich viel Zeit kostet, muss man auch sagen.
Genau.
Man macht ja das nicht pro bono.
Und es gibt jetzt keine wirklich durchgängige rechtliche Regulatorik, wenn auch all die Aktivitäten, die Finfluencer durchführen, sehr viele rechtliche Felder tangiert, das muss man schon auch sagen, sei es das Mediengesetz, Telekommunikationsgesetz, alles, was mit Social Media im Zusammenhang hängt, aber auch die Marktmissbrauchsverordnung, und da wäre es wirklich wichtig, dass man hier eine möglichst einheitliche Regulatorik herstellt. Wir haben im Übrigen Finfluencer auch interviewt zu diesem Thema, ob sie sich dessen eigentlich bewusst sind, dass sie in einem durchaus rechtlich determinierten Rahmen agieren, und das waren nur sehr wenige. Für die meisten war das eine Überraschung, was ein bisschen die Alarmglocken läuten lässt, und da ist sicher Luft nach oben. Auf der anderen Seite muss man dem entgegenhalten, dass hier sehr viel der Markt auch reguliert. Das heißt, man kann sich relativ schnell mit Falschinformationen etc. aus dem Markt schießen, weil das eben sehr stark dialogbasiert ist. Das heißt, wenn ich irgendeine grundsätzlich falsche Information zum Kapitalmarkt, Finanzmarkt, zu irgendeinem Finanzinstrument in diesen Reichweiten publiziere, dann kann ich mir sicher sein, dass relativ schnell irgendjemand herkommt, der sich auskennt und mit mir in Gespräch tritt, und zwar öffentlich. Und das ist ja auch nicht unbedingt etwas, was dann von den anderen einfach übersehen wird.
Ja.
Und das funktioniert eigentlich auch ganz, ganz gut.
Na, Vertrauen ist total wichtig.
Vertrauen,
wenn du
falsche
Daten postest, bist du raus.
Genau. Ja. Und das wissen sie. Also die ganz Großen wissen es, dass diese Zahlen, die sie jetzt erreicht haben, wie der Immodome mit, wie gesagt, knapp 5 Millionen Followern oder Professor Finanzen mit 2,3 Millionen Followern, sind die ersten beiden Plätze in unserem, wie gesagt, nur quantitativen Ranking, oder Teaching Finance etc., die wissen, dass diese Zahlen nicht in den Stein gemeißelt sind, und dass natürlich auch mit der Social-Media-Plattform ein gewisses Risiko zusammenhängt und dass es sehr viel Arbeit ist, auf diesem Level, dieses Level aufrecht zu erhalten.
Habt ihr euch auch Themen der Monetarisierung von solchen Vorhaben angesehen? Wie ich zum Beispiel jetzt so einen Riesenauftritt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Content-Teams monetarisieren kann?
Ja, das haben wir uns auch angesehen. Das war natürlich eins der Themen, die überhaupt am spannendsten war. Nicht wie machen, also die haben so viele Follower, sie leben davon, wie machen sie eigentlich ihr Geld? Und das ist im Grunde genommen relativ einfach. Also das, was hier unter den Leistungsspektrum dominiert, den Leistungsangeboten der Finfluencer, ist Affiliate Marketing. Mhm. Also Partner Marketing im Grunde genommen, ich nutze meine Reichweite, um auf ein anderes Unternehmen aufmerksam zu machen, verlinke auf das entsprechende Unternehmen. Wichtig ist nur, dass es wirklich transparent gemacht wird. Und in dem Bereich Affiliate Marketing fallen dann insbesondere Online- und Neobroker auf. Hier vor allem im Grunde genommen Trade Republic, Scalable Capital, ja. Finanzen Net Zero, das sind so die Top 3, aber auch Banken, wobei Banken in einem doch deutlich niedrigeren Ausmaß, also weniger als die Hälfte bei den Top 38 waren es, die mit Banken zusammenarbeiten, aber knapp mehr als die Hälfte, 55%, arbeiten mit Online- und Neobrokern zusammen. Und diese Zusammenarbeit wird eben auch von Neo- und Online-Brokern sehr proaktiv gesucht.
Ja, macht auch absolut Sinn. Genau. Innerhalb der Zielgruppe hier mit den richtigen Verstärkern und Brands, muss man sagen. Das sind ja Brands geworden mittlerweile, diese Menschen, die das so hervorragend machen.
Absolut, ja. Das Spannende, nur zu dem ganz kurz noch eine Ergänzung. Das, was in dem allgemeinen Diskurs auch Finfluencern sehr stark unterstellt wird, ist, dass sie eben Finanzberatung machen.
Und das machen sie nicht, ne?
Das machen sie eigentlich kaum. Erstens einmal gibt es nicht die Nachfrage. Das wäre auch der
Todesstoß, böses Wort
jetzt. Richtig, ja, absolut.
Also dann sagt die BaFin,
richtig,
hey Baby, darfst du nicht.
Ja. Genau, das geht sich einfach nicht mehr aus. Und man muss auch sagen, dass hier die Nachfrage gar nicht gegeben ist. Wir haben ja auch die Follower befragt in einer der vorherigen Studien und da war das Interesse an One-on-One-Coaching oder wirklich persönliche Finanzberatung eigentlich gar nicht gegeben. Vielleicht ist das Vertrauen da doch nicht so stark ausgeprägt.
Spricht auch für die Intelligenz der Konsumentinnen, dass man den Content schon als Baustein in meine persönliche Entscheidungsfindung einreihen kann.
Richtig.
Ja, und das finde ich gut.
Genau, so ist es. Und dann sind es natürlich Vorträge, die man sich dann schon auch bezahlen lässt oder Abonnements mit Premium-Inhalten. Das geht dann auch Richtung technische Analyse etc., für die man bereit ist zu zahlen. Aber wie gesagt, wiederum als Hilfe zur Selbsthilfe.
Genau, das ist ja sehr, sehr gut. Mit dir werde ich immer so lang, Monika, was für die Spannung der Themen spricht jetzt in der Uhrzeit schon. Ich habe aber noch zwei Fragen. Wir haben jetzt viel über Menschen gesprochen. Ich habe dich da so ein bisschen als die Stimme für die Branche, wo du so knapp dran bist. Die KI, die fällt da natürlich auch sicher schön langsam irgendwie rein. Habt ihr das auch schon untersucht, wie die KI in diesem Bereich mitspielt?
Ja, natürlich. Wir beschäftigen uns in dem Studiengang, in unseren Forschungsprojekten sehr stark mit dem Thema, wie technologische Entwicklungen die Finanzkommunikation verändern. Das ist eine Frage, die ist omnipräsent. Und als KI, die wir schon lange am Radar gehabt haben, dann tatsächlich so omnipräsent geworden ist, haben wir uns auch dieses Thema angesehen und haben im Jänner 24, also zu Beginn dieses Jahres, eine Umfrage durchgeführt unter den börsennotierten Unternehmen im Dachraum, wie in Investor Relations Abteilungen KI bereits genutzt wird, wie weit das Wissen ausgeprägt ist, aber auch, wo die Potenziale gesehen werden. Und das waren schon sehr spannende Erkenntnisse. Haben dann dazu ein Webinar durchgeführt, wo wir auch mit Experten, Expertinnen aus diesem Bereich gesprochen haben. Und wenn ich ganz kurz die Ergebnisse erwähnen darf, es war ein bisschen zu erwarten, dass hier KI noch nicht wie ein Flächenbrand, wie es in anderen Bereichen Marketing, PR etc. Aufgegriffen wurde, weil man natürlich auf der rechtlichen Ebene ganz starke Bedenken hat. Ich kann nicht einfach vertrauliche Informationen in OpenAI einfach reinschießen und schauen, was dabei rauskommt. Das geht sich einfach noch nicht aus. Die KI wird aber sehr wohl eingesetzt für Übersetzungen, für Content Creation, wo aber schon Informationen in einer anderen Form publiziert wurden, zum Beispiel auch eben Social Media Postings schnell zu verfassen, um E-Mails schneller zu verfassen. Aber das ist es derzeit auch. Zum Beispiel hat kein einziges der 86 Unternehmen, die an der Umfrage dann teilgenommen haben, wir haben einen Rücklauf von 34% gehabt, hat angegeben, dass sie andenken, KI im Kontext von Chatbots zu verwenden.
Ja, gefährlich, ja.
Genau. Gleichzeitig war das aber unter den, wo sehen Sie die Potenziale der KI, unter den Top 3. Mhm. Also da sieht man schon die Zukunft. Also man weiß, dass es auf jeden Fall ein Thema ist, das auch gekommen ist, um zu bleiben. Man muss sich auch im Bereich IR überlegen, wo ich KI einsetzen kann, um eben effizienter zu arbeiten. Das ist auch die große Hoffnung, also auch das haben wir abgefragt, was man sich eigentlich von der KI erwartet. Und da ist eben Effizienz, Zeitersparnis, Kostenersparnis ganz, ganz oben. Mhm. Und gleichzeitig tut sich hier eine große Lücke auf zwischen dem Wissen, was wir derzeit haben in IR-Abteilungen und dem Wissen, was man zukünftig sicher brauchen wird, um dann nicht auf der Strecke zu bleiben. Und da waren IR-Professionals schon sehr selbstkritisch. Es hat keiner der Befragten gesagt, dass das Wissen sehr gut ist. Also das bewegt sich alles eher im unteren Level. Also da ist sehr viel zu tun. Und da sollten Unternehmen tatsächlich schauen, dass sie ihre Mitarbeitenden dahingehend schulen und eben auch eine Infrastruktur, unternehmensinterne Infrastruktur aufbauen, KI-geschütztes, datenrechtlich geschütztes Umfeld aufbauen. Jetzt geht's noch, jetzt geht sich's finanziell auch noch ganz gut aus. Vielleicht wird das nicht immer so der Fall sein, um eben hier gut arbeiten zu können und rechtlich sicher arbeiten zu können.
Ja, gerade in der IR sehr spannend, weil die müssen ein bisschen was drauf haben, weil Investorenfragen kommen zum Thema ESG und KI immer stärker und da muss zumindest irgendwas sagen können, darf es nicht vollkommen blank sein. Ich baue mal jetzt gerade meine letzte Überleitung ab. In der KI jetzt einige spannende Sachen gehört, dass die KI schwächer wird momentan bei Texten, weil sie immer mehr auf Texte referenziert, die bereits von einer KI kommen und dann geht die Abwärtsspirale los, dass der Originalgehalt immer schwächer wird, Fortpflanzung dann irgendwie von Floskeln oder so. Ja. In Summe sehe ich es positiv, vor allem in der Musik. Und jetzt baue ich mal die letzte Überleitung. Ich baue mal bei den Jingles immer wieder KI-Faktoren ein. Habe jetzt beim Taylor Swift-Konzert eine Fake-Taylor Swift-Stimme über meine drüber gelegt, war lustig. Wir reden jetzt über was anderes, weil ich nicht wusste, wie die klingt einfach. Mhm. Ja? Und einige haben dann gesagt, ja, also es ist eigentlich eh ziemlich knapp dran. Und ich gesagt, okay, gut. Der erste Podcast mit dir im Juni 2023 ist ein Beispiel-Podcast dafür, dass man, wenn man Feedback bekommt, dass man, ja, das ist ja nicht die Studiengangsleiterin, das war es mal eh, da kennt man dich schon, sondern das ist doch die, die auch finnischen Heavy Metal hört und so weiter. Dabei ist es auch geblieben, oder?
Dabei ist es definitiv geblieben, wenn auch es eher der finnische Death Metal ist.
Death Metal, also es geht. Und genau. Du hast mir einen Namen einer Gruppe gesagt, Omnium Gatherum, Frontiers heißt das. Und ich halte jetzt nur mal das Mikrofon an die Audioausgangsbuchse meines Computers. Versteht man jedes Wort, ne?
Absolut, ja.
Ist aber extrem leibend. Ich habe einmal, dann wollte ich bei einem 5 Kilometer die Brasilianer von Sepultura, die klingen manchmal nicht ganz so, aber dann habe ich nachher einen halben Herzkasperl gehabt. Und die Gesundheit, das war mir dann zu viel im Kopf. Ja. Ich wollte ganz extrem schnell rennen mit so einer Musik, hat aber bei mir nicht funktioniert, bei anderen hat es funktioniert. Was macht die Leidenschaft aus und wie kommt man zu Omnium Gatherum? Sind auch Finnen, oder?
Sind Finnen, ja. Also ich habe sie einmal bei einem Live-Konzert, das war in Wien, in der Wiener Arena gesehen, beim Vienna Metal Meeting, wo ich jedes Jahr hingehe, das ist einfach gesetzt wie Weihnachten. Und dort habe ich sie das erste Mal gehört und das war's eigentlich. Tatsächlich sind es hauptsächlich skandinavische Bands. Mhm. Kann gerne auch Schweden und Norwegen sein.
Tradition von ABBA und so weiter.
Genau, dort kommen sie her. Aber ich habe mir letztens diese Jahresauswertung auf Spotify angesehen und da ist wieder Finnland bei mir ganz, ganz oben und nicht nur Finnland, sondern Espoo. Das ist ein Vorort von Helsinki, wo auch tatsächlich viele Bands herkommen. Die Leidenschaft, ich mag die Musik wirklich sehr, seit meiner Kindheit. Also mein Vater war ein großer Metal-Fan, der mich eher in diese Schiene gebracht hat. Die Mama war für die Klassik zuständig. Auch das ist eine weitere Leidenschaft. Ich höre genauso gerne auch Oratorien. Und ich finde, dass Barock und Rock und Metal eigentlich sehr viel gemein haben. Mhm. Und so sehr das vielleicht manche aggressiv macht, mich beruhigt es total. Ich kann auch daneben sehr gut schreiben. Und wenn man sich darauf einlässt, dann merkt man, dass es musikalisch gar nicht anspruchslos ist, gerade wenn es progressiv wird, was Omnium Gathering zum Beispiel auch ist, wenn es sehr vielen Rhythmuswechseln einhergeht und dass es großartige Musiker sind, wenn man die Szene kennt.
Ja, super. Ich kann mich noch erinnern, im Vorjahr im Juni dann einiges gehört von deinem Tipp aus dem Vorjahr. Was war das nochmal?
Amorphis.
Amorphis,
genau. Auch eine finnische Band.
Jetzt kommt Omnium Gathering auf die Playlist. Liebe Monika, danke für diese Update-Folge. Mir ist es wichtig gewesen, dass wir eben 98% die Expertin, die Studiengangsleiterin weiterzeichnen und auch 2% die finnische Death Metal mittlerweile Expertin. Ich spiele meinen Abspann, der ein bisschen in eine andere Richtung geht. Da ist ein bisschen KI dabei, Vocoda und so weiter. Liebe Monika, danke, dass du nochmal zu mir ins Studio gekommen bist. An euch da draußen, glaube ich, unpackbar viel dabei. Ich werde den Content, glaube ich, auf einige Folgen und Formate aufteilen und sage jetzt einmal ein Tschüss von meiner Seite.
Vielen herzlichen Dank, ist immer wieder ein Volksfest.
Freut mich. Tschüss und Baba.